Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 25. August. Heute geht's bei uns um Folgendes. Scheitert die lang geplante Reform nun? Die Agrarlobby versucht derzeit mit allen Mitteln, die Reform der Landwirtschaftspolitik zu verhindern.
Das bedeutet aber, dass wirklich die Hälfte der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe eben diesen Fortschritt nicht bekommt und hier nicht weitermachen kann.
Dann satte 24 Wochen Elternzeit. Das fordert eine eben lancierte kantonale Initiative.
Wir gehen davon aus, dass wenn kantonal Elternzeit eingeführt wird in verschiedenen Kantonen, dass das den Druck auf eine nationale Lösung erhöht.
Und letzte Woche wurde die Regierung in Mali vom Militär geputscht. Wir fragen nach, wie es der Bevölkerung im westafrikanischen Land ergeht.
Entsprechend groß ist jetzt doch die Zufriedenheit, dass er nicht mehr da ist. Das heißt aber nicht, dass alle diese Personen, die mit dem Präsidenten unzufrieden waren, dem illegitimen Mittel des Putsches zustimmen würden.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Ein polizeilich gesuchter Mann versuchte sich gestern Abend in Ottigen im Kanton Bern einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd kam es dabei zu einer Schussabgabe durch die Polizei auf die Reifen des Fahrzeugs. Laut der Kantonspolizei Bern kam das Fahrzeug daraufhin von der Straße ab und konnte so gestoppt werden. Der Lenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Grossbank Credit Suisse baut ihr Geschäftsmodell um und will schweizweit insgesamt 37 Filialen schließen. Das berichtet das Schweizerische Radio und Fernsehen. Damit sollen ab 2022 jährlich Kosten von 100 Millionen Franken eingespart werden. Diese sind Teil der Ende Juli angekündigten Kosteneinsparungen von insgesamt 400 Millionen Franken. Die Schließung der Filialen begründet die Bank mit der zunehmenden Nutzung ihrer digitalen Angebote. In den letzten 2 Jahren sei die Nutzung des Online-Bankings um rund 40% gestiegen, jene des Mobile-Banking habe sich gar verdoppelt. Ein Stellenabbau sei aufgrund der umfangreichen Filialschließung unvermeidlich, so die Credit Suisse. Der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wurde mit grosser Sicherheit vergiftet. Das bestätigen Ärzte der Berliner Charité, wo Nawalny seit kurzem behandelt wird. Der Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Charité. Die konkrete Substanz sei bisher nicht bekannt. Erste Untersuchungen deuteten aber auf eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholestinerase-Hemmer hin, so die behandelnden Ärzte. Nawalny werde nun mit einem Gegenmittel namens Atropin behandelt. Der prominente russische Oppositionelle liegt seit Donnerstag im Koma, nachdem er während einem Inlandflug über Russland vergiftet wurde. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien versorgt, am Wochenende aber in die Charité überstellt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte von Moskau eine sofortige Aufklärung des Falls und Konsequenzen für die Verantwortlichen. Die EU ihrerseits drängt auf eine unabhängige Untersuchung des Falls. Das deutsche Flüchtlingsrettungsschiff Sea-Watch 4 hat auf dem Mittelmeer innerhalb von wenigen Tagen mehr als 200 Menschen an Bord genommen. Das ehemalige Forschungsschiff ist erst seit einer Woche als Rettungsschiff im Einsatz und rettete bereits am Samstag die ersten Geflüchteten aus Seenot. Das mache deutlich, wie dringlich die Seenotrettung auf dem Mittelmeer derzeit sei, so eine Sprecherin der deutschen Schiffscrew. Die Crew hat mittlerweile bereits mehrere Häfen in Italien und Malta um eine Einfahrtsgenehmigung gebeten, bislang allerdings keine Antwort erhalten. Die Rettungsmission Sea-Watch 4 ist derzeit die einzige Mission, die Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer durchführt. Alle anderen privaten Rettungsschiffe liegen zurzeit in italienischen Häfen fest, weil die Behörden sie nicht starten lassen. Angeblich wegen Sicherheitsmängel. Laut der UNO könnten dieses Jahr weltweit rund 120 Millionen Menschen ihren Job in der Tourismusbranche verlieren. Dies aufgrund der anhaltenden Corona-Krise. Laut UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wäre ein solch massiver Stellenabbau im Tourismus vor allem für Entwicklungsländer eine Katastrophe. Viele dieser Länder sind stark vom Tourismus abhängig. In Afrika machte der Tourismussektor 2019 10% aller Exporte aus, wie es in einem Bericht der UNO heißt. Gemäß demselben Bericht ist die Zahl der internationalen Touristen in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres um über 56% gesunken. Insgesamt könnte sie in diesem Jahr um bis zu 78% einbrechen. Damit würden dem Tourismus global gesehen zwischen 910 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar an Exporteinnahmen verloren gehen. Laut Guterres seien derzeit vor allem Frauen und junge Menschen von den möglichen Jobverlusten bedroht. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es abgesehen von ein paar Wolkenfeldern überwiegend freundlich, dies bei rund 26 Grad. Dasselbe gilt auch am Donnerstag, bevor uns dann am Freitag voraussichtlich eine Kaltfront erreicht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es geht um viele Milliarden Franken. Der Klimawandel verändert die Landwirtschaft, die Bevölkerung hat entsprechend hohe Erwartungen an die Bäuerinnen und Bauern. Sie sollen nicht nur ausreichend Lebensmittel produzieren, sondern gleichzeitig auch noch die Natur schonen. Eine entsprechende Reform der Landwirtschaftspolitik ist damit unumgänglich, doch wie diese ausgestaltet wird, darüber ist sich das Parlament uneinig. Derzeit setzt die Agrarlobby alle verfügbaren Hebel in Gang, um die vom Bundesrat geplante Agrarpolitik 22+ zu verhindern. Und nun haben die LobbyistInnen einen ernstzunehmenden Zwischensieg errungen. Die zuständige Kommission im Ständerat schlägt vor, die sogenannte AP22+ vorerst zu stoppen. Stimmt der Ständerat diesem Antrag zu, so droht eine jahrelange Verzögerung und damit auch ein drastischer Rückschlag für die Natur, denn dann könnten giftige Pestizide weitaus länger verwendet werden als geplant. Salim Staubli berichtet.
Es ist ein Projekt der Superlative. Seit fast 6 Jahren arbeitet die Bundesverwaltung in Bern an einer Agrarreform zugunsten der Natur. Unzählige Workshops sowie eine Vernehmlassung wurden durchgeführt, damit sich alle betroffenen Akteure zu Wort melden konnten. Nichtsdestotrotz droht die Vorlage nun zu scheitern. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass die Ständerätliche Wirtschaftskommission die Beratung der AP22+ um Jahre hinauszögern will. Für Umweltverbände und die Agrarallianz eine Katastrophe. Eva Wies, Landwirtschaftsexpertin beim WWF Schweiz, warnt vor den Konsequenzen.
Für die Zukunft der Landwirtschaft bedeutet das, es gibt keinen Fortschritt. Probleme werden nicht angegangen, können so nicht gelöst werden. Alle müssen warten. Also alle bedeutet nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern auch Konsumentinnen. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass der Verfassungsauftrag, über den wir 2017 abgestimmt haben, nicht umgesetzt wird.
Fast 80% der Bevölkerung stimmten damals im Jahr 2017 für den Verfassungsartikel über die Ernährungssicherheit. Insgesamt 13 Umweltziele wurden darin formuliert. Umgesetzt ist heute noch kein einziges. Immer wieder beugte sich die männlich dominierte Wirtschaftskommission im Ständerat dem Druck der Agrarlobby. An vorderster Front wirkt hierbei der Schweizerische Bauernverband, der die Umsetzung der AP22+ mit allen Mitteln verhindern will. Seiner Auffassung nach enthält die Reform zu viele negative, sprich ökologische Punkte. Aus Sicht der Agrarallianz gibt es aber noch weitere Gründe für die Verzögerungstaktik des Bauernverbands. Eine zentrale Rolle würden dabei verschiedene anstehende Volksabstimmungen spielen, erklärt Landwirtschaftsexpertin Eva Wies.
In den Zeitungen kann man lesen, dass es um einen Deal bezüglich Konzernverantwortungsinitiative geht. Agrarpolitik gegen Konzernverantwortung, also Bauernverband und Wirtschaft, die sich zusammentun. Eine andere Möglichkeit ist aber auch der Zeitplan. Es war immer klar, dass der Bauernverband versuchte, die AP hinauszuzögern, sodass zuerst die Pestizidinitiativen zur Abstimmung kommen, in der Annahme, dass diese Initiativen dann abgelehnt werden und eigentlich der Druck weg ist von der agrarpolitischen Debatte.
Fest steht, folgt der Ständerat dem Vorschlag der Wirtschaftskommission, wäre dies nicht nur schlecht für die Artenvielfalt, sondern auch für viele landwirtschaftliche Betriebe, die auf eine naturnahe Produktion umgestiegen sind.
Also diese Betriebe sind stark betroffen. Mit der Agrarallianz vertreten wir etwa die Hälfte der Schweizer Bauern und Bäuerinnen. Und die Agrarallianz hat sich ganz klar für ein Eintreten ausgesprochen. Also man wollte konstruktiv weitergehen, das wurde jetzt leider verhindert. Das bedeutet aber, dass wirklich die Hälfte der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe eben diesen Fortschritt nicht bekommt und hier nicht weitermachen kann.
Vorerst bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, wie sich der Ständerat entscheidet. Abgestimmt werden soll in der Wintersession, dann will Landwirtschaftsminister Guy Parmelin noch einmal kräftig für die Vorlage weibeln. Doch wie soll es weitergehen, wenn der Ständerat den Vorschlag seiner Wirtschaftskommission annimmt?
Was dann halt wirklich auch ansteht, das sind diese beiden Pestizidinitiativen. Man rechnet damit, dass diese nächsten Sommer, Frühsommer zur Abstimmung kommen. Die Gesellschaft, die will Veränderung. Zurzeit trinkt etwa 1 Million Menschen belastetes Trinkwasser. Man ist unzufrieden. Also diese Initiativen würden auch eine Veränderung bringen.
Soweit Eva Wies, Landwirtschaftsexpertin beim WWF Schweiz. Der Schweizerische Bauernverband war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Rabe Info.
Vielleicht klingen diese Wörter irgendwann weniger komisch, wenn man einen Song wie diesen immer wieder mitsingt. Das sagte Big Sis in einem Interview zu ihrem neuen Track FCV, kurz für Funky Cool Vagina. Ein Anliegen, welches wir gerne unterstützen.
Konzert auf der Bühne machen Action, schwingen Barbarole und gib euch Satisfaction. Punchline und Punchline, oh Captain, my Captain. Ihr macht mich so high wie Tony Braxton. Die Stimmung schwillt, ich hab gekillt und morde weiter. Das Blutbad hat gut an, bei uns gibt's kein Sieger. Ich noch halb von dem Scheiß, wirf meine Ballerinas. Balle, balle, ja die funky cool Vagina. Bumba, 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 funky cool Vagina. Bumba, 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 bumba. Schwester, Schwester, du fühlst dir tight. Girls just wanna have fun. Fundamental rights und drüber aus kein Kompromiss. Bei meiner Klitoris, ihr ist dunkle Geheimnis. Dir gefallen meine Perlen, ja. Dir gefällt mein Diamant. Meine funky cool Vagina ist systemrelevant. Die Klitoris sind Quant, geschmeidig wie Pashmina. Aber deine Angst ist berechtigt vor der funky cool Vagina. Du weißt, was ich meine. Die kann beißen, die hat Zähne. Wie Franziska Schutzbach, Arundhati Roy, Fatima, Ina Pretorius oder Bell Hooks oder Gang Gurgel, die Namen, das hilft gegen Angina. Hab nur wollen sagen, von wegen funky cool Vagina. Das haarig Pashmina Biest ist jetzt dein Mantra. Die einen checken es früher, die anderen haben lang gehabt. Wir tragen die Pussyketten und schwingen die Backen. Ich lass mal sitzen, die Wichser, aber am Schluss müssen alle wackeln. Schwillt? Es schwillt. Da drin herrscht warm fürs Klima. Schultra hat Vulva. Die funky cool Vagina. Vulva. Du weißt, ich hab keinen Plan für einen Mann. Das sind 20er, Baby. Hab genug Schwänze gehabt, Baby. Nie ohne Mini Joni. Nie ohne Mini Joni. Nie ohne Mini Joni. Break it down. Ich bring die Wurst. Ich mache oh yeah. Aber ich hab keinen Hunger, ich hab Durst.
für jeden von gestern. Aber ich schwimme heute Morgen beyond und so jede andere Schwester.
Tschüss!
Ni una menos, don't cry Argentina. Nie eine weniger, funky Cubertina.
Vulva.
Rabe Info.
In ziemlich genau einem Monat stimmt die Bevölkerung über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab. Die Vorlage hat gute Chancen angenommen zu werden, doch vielen geht sie zu wenig weit. Mit ein Grund, weshalb die SP Kanton Bern am Samstag eine nationale Initiative für eine Elternzeit lanciert hat. Die Initiative verlangt zusätzlich zur eidgenössischen Mutterschaftsversicherung nationale Elternzeit von 24 Wochen. Tanja Bauer sitzt im Initiativkomitee. Salim Staubli wollte von ihr wissen, weshalb es denn eine solche Elternzeit brauche.
Wir schreiben zwar das Jahr 2020, aber wir befinden uns familienpolitisch noch immer in der Steinzeit. In der Schweiz werden Familien bei der Geburt eines Kindes ungenügend unterstützt und darum brauchen wir Elternzeit statt Steinzeit.
In der Schweiz stimmt die Bevölkerung ja Ende September über den Vaterschaftsurlaub ab, eine Vorlage, die derzeit gute Chancen hat, angenommen zu werden. Tanja Bauer, geht Ihnen diese Vorlage denn zu wenig weit?
Ja, diese Vorlage ist sehr wichtig, weil es ist ein wichtiger erster Schritt für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber insbesondere auch für eine bessere Unterstützung der Mütter, gerade nach Geburt. Aber es ist eben nur ein Babyschritt und wir unterstützen diesen Vaterschaftsurlaub, diesen 2 Wochen selbstverständlich, aber es braucht mehr. Wir müssen danach laufen lernen sozusagen und es braucht eben eine richtige Elternzeit.
Nun ist diese Initiative eine kantonale Initiative. Weshalb sehen Sie mehr Potenzial in einer kantonalen Vorlage als in einer nationalen in Bezug auf diese Elternzeit?
Also wir haben ja gesehen, wie die Diskussionen zum Vaterschaftsurlaub national gelaufen sind. Es war ja so, dass der Bundesrat sogar gar keinen Vaterschaftsurlaub vorgeschlagen hat. Am Schluss gab es diesen Kompromiss um 2 Wochen und das wurde sogar noch mit einem Referendum bekämpft. Also es geht sehr, sehr langsam voran auf nationaler Ebene und das ist zu langsam. Wir wollen den Föderalismus nutzen, so wie das auch in anderen sozialpolitischen Fragen in der Schweiz schon geschehen ist. Zum Beispiel die AHV wurde zuerst in den Kantonen eingeführt oder auch das Frauenstimm- und Wahlrecht. Und wir gehen davon aus, dass wenn kantonal Elternzeit eingeführt wird in verschiedenen Kantonen, dass das den Druck auf eine nationale Lösung erhöht.
Um das ganze Thema etwas in Relation zu setzen, hilft ja manchmal der Blick ins Ausland. Wo steht denn die Schweiz in Sachen Elternzeit jetzt beispielsweise verglichen mit anderen OECD-Ländern?
Also das, was wir verlangen, diese 24 zusätzlichen Wochen, so dass die Eltern dann insgesamt 38 Wochen hätten oder, wenn der Vaterschaftsurlaub angenommen wird, 40 Wochen, ist im internationalen Vergleich moderat. Durchschnittlich sind es 43 Wochen, die in den OECD-Ländern den Eltern zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich auch noch weit großzügigere Lösungen. Dass es gar nichts gibt für die Väter oder gar keine Elternzeit, so wie wir das heute kennen, da ist die Schweiz ziemlich einsam auf weiter.
Sie sehen es als eine moderate Lösung. Bereits jetzt ist aber klar, dass gerade bürgerliche Parteien dies nicht so sehen werden und auf wirtschaftliche Konsequenzen pochen werden. Tanja Bauer, haben Sie bereits eine Strategie, wie Sie jetzt auf diese Vorwürfe gerade seitens der Bürgerlichen reagieren würden?
Ja, es ist ein bisschen traurig, dass die Bürgerlichen eigentlich nicht volkswirtschaftlich denken können, weil eine Elternzeit nützt eben gerade der Wirtschaft, den Unternehmen. Viele große Unternehmen machen heute ja schon großzügige Angebote an ihre Mitarbeiter oder auch Mitarbeiterinnen, weil sie wissen, das ist ein Trumpf. Man kann die Mitarbeitenden so halten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist einfacher, die Leute sind motivierter. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ist das auch schwierig, sonst Leute anzuziehen. Und das können eben heute nur Unternehmen, die sehr stark sind, die viel Gewinn erzielen und nicht kleinere Unternehmen machen. Und unsere Lösung ist eine solidarische Lösung, die allen Unternehmen zugutekommt und dadurch eigentlich auch die Volkswirtschaft insgesamt stärkt. Ein zweiter Grund, der interessant ist für die ganze Gesellschaft, ist, heute reduzieren die Frauen sehr, sehr stark ihren Beschäftigungsgrad, weil irgendjemand muss diese Arbeit machen. Kinder sind zwar wundervoll, aber auch sehr zeitintensiv. Und heute bezahlen das die Frauen mit unbezahlter Arbeit. Das gibt Lohneinbußen, Einbußen in den Sozialversicherungen und auch in der Rente. Das muss die Gesellschaft auffangen mit Versicherungen oder eben mit Ergänzungsleistungen. Und durch diese Elternzeit, das zeigen andere Länder, müssen die Frauen den Beschäftigungsgrad weniger senken, weil sie entlastet werden und verbleiben so in höheren Prozentsätzen im Beruf. Auch das ist in Zeiten von Fachkräftemangel ein Vorteil und bringt auch höhere Steuereinnahmen. Also unter dem Strich ist es eine positive Bilanz auch für Bürgerliche eigentlich, weil es eben Sinn macht für die ganze Gesellschaft.
Das sagt Tanja Bauer vom Initiativkomitee für eine Elternzeit im Kanton Bern.
Rabe Info.
Es ist ein Konflikt, der abseits der Weltöffentlichkeit passiert. Im vergangenen Jahr wurden in Mali hunderttausende Menschen vertrieben. Die UNO, Frankreich, Deutschland und einige afrikanische Staaten haben Militärs im Land stationiert mit dem Ziel, die Lage zu stabilisieren. Was ist los im westafrikanischen Land und welche Rolle spielt die ECOWAS, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft? Ich habe nachgefragt bei Christian Klatt, er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der malischen Hauptstadt Bamako. Die Friedrich-Ebert-Stiftung bietet weltweit politische Bildung und Beratung an im Sinne einer Demokratieförderung. Als erstes wollte ich von ihm wissen, warum es in Mali immer wieder zu Gewalt komme.
Hier haben wir natürlich eine sehr komplexe Situation, vor allem was wir jetzt seit 2012 hier erleben, seit dem letzten Putsch. Dort ist es so, dass wir vor allem im Norden und in zentralen Mali eine sehr große Instabilität haben. Befeuert wird dies vor allem durch islamistische Gruppen, aber auch bewaffnete Kriminelle, wie man sagen kann, die den Norden und zentralen Mali unsicher machen. Und über die letzten Monate hinweg, vor allem seit Juni, ist es auch dazu gekommen, dass wir in Bamako keine Gewalt erlebt haben, aber sehr starke Proteste gegen die Regierung von Ibrahim Boubacar Keita.
Dieser Präsident Ibrahim Keita wurde eben letzte Woche vom Militär gestürzt. Was genau wird ihm vorgeworfen?
Ihm wird vor allem vorgeworfen, und das sind natürlich sehr, sehr große Vorwürfe, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt zu haben. Als er 2013 nach dem letzten Militärputsch an die Macht kam, wurde in ihn eben die Hoffnung gesetzt, dass er Mali auf einen anderen Kurs bringen kann, dass er sich sehr stark gegen die Korruption einsetzt, dass er den Demokratisierungsprozess im Land befördern wird, vorantreiben wird und natürlich, dass er den Konflikt im Norden zu einer friedlichen Lösung führen kann. Das alles ist ihm so nicht gelungen. Also die Korruption, sagt man nach, ist in der Zeit gestiegen. Er hat Familienmitglieder in wichtige Ämter gehievt. Den Menschen geht es grundsätzlich nicht besser. Viele würden wahrscheinlich auch sagen, es geht ihnen schlechter als noch 2012, 2013. Und die Sicherheitssituation im Land ist weiter degradiert.
Das malische Militär hat also, wie gesagt, vergangene Woche diese Regierung weggeputscht. Der unliebsame Präsident ist nun weg. Welchen Rückhalt genießt denn dieser Putsch in der Bevölkerung?
Ich glaube, hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem Rückhalt des Putsches und der Aversion gegen den Präsidenten. Also IBK, wie er auch genannt wird, war nicht beliebt in den letzten Jahren. Die Leute waren nicht mit ihm zufrieden. Wir als Friedrich-Ebert-Stiftung erheben jährlich quasi so ein kleines Stimmungsbild in der Gesellschaft. Und ich glaube, da waren im November letzten Jahres die Zustimmungsraten bei ihm unter 30%, die wirklich gemeint haben, er macht eine gute Arbeit. Das heißt, entsprechend groß ist jetzt doch die Zufriedenheit, dass er nicht mehr da ist. Das heißt aber nicht, dass alle diese Personen, die mit dem Präsidenten unzufrieden waren, dem illegitimen Mittel des Putsches zustimmen würden.
Deutschland, aber auch Frankreich und die UNO haben ja Soldatinnen und Soldaten in Mali stationiert. Welche Rolle spielt diese ausländische Präsenz jetzt bei diesen jüngsten Vorkommnissen?
Per se spielt sie natürlich erstmal keine, weil, wie es in einem UN-Mandat üblich ist, wird von einer politischen Einmischung abgesehen. Jedoch ist es natürlich so, dass, wenn wir im Vergleich auf 2012 gucken, in dem es auch einen Putsch gab, wir da das Problem hatten, dass es ein sehr großes Machtvakuum gab, welches letzten Endes von islamistischen Gruppen gefüllt wurde. Wir können jetzt davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist, weil eben ausländische Truppen im Land sind. Das heißt, die Stabilität, die grundsätzliche, vor allem eben auch im Norden und Zentralmali, wird durch diesen Putsch wahrscheinlich nicht sonderlich beeinflusst werden, zumindest nicht instantan.
Gestern gaben nun die eben neu machthabenden Militärs bekannt, für 3 Jahre regieren zu wollen, also dass Mali vorerst keine zivile Regierung haben wird. Wagen wir doch noch kurz eine Prognose. Wie geht es denn nun weiter im westafrikanischen Land?
Ja, also hier müssen wir gucken. Es gab bereits heute ein Dementi der Militärjunta, was diese 3 Jahre angeht. Das war ein Gedanke, der wohl im Rahmen dieser Verhandlungen mit der ECOWAS im Raum stand, also der ausgesprochen wurde, aber nie so als offizielle Forderung gesehen wurde. Zumindest ist das, was jetzt die Militärregierung sagt. Das heißt, man muss natürlich gucken, wie es weitergeht, weil eigentlich, und das war ja der Punkt, direkt nach dem Putsch wurde gesagt, man wird versuchen, so schnell wie möglich demokratische Wahlen zu organisieren. Und dies scheint auch immer noch die Idee zu sein. Aber, und ich glaube, das haben die Gespräche mit ECOWAS gezeigt, es wird einen gewissen Übergangszeitraum geben, bis dies der Fall ist. Und hier muss man natürlich sehen, wie dieser organisiert ist, welche Rolle internationale Kräfte spielen werden und wie schnell man das Ganze wirklich vorantreiben kann.
Das sagt Christian Klatt, er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der malischen Hauptstadt Bamako.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 25. August. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Salim Staubli und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.